SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Dieser Apfel könnte für Irland noch sauer werden. Die EU-Kommission untersucht, ob Irland Apple zu viel Steuervergünstigungen gewährt hat. Großbritannien und die USA sorgen sich um Hongkong. Peking auch, aber in einem anderen Sinne. In der Rendezvous-Serie zu Big Data: Der Forscher im Genfer Unispital sammelt Gesundheitsdaten, um zukünftige Krankheiten zu verhindern.
On pourra utiliser toute cette information pour pouvoir mieux prédire les maladies, prévenir les maladies et les traiter de façon personnalisée.
Der Zürcher Datenschützer warnt davor und verlangt Transparenz.
Dass die betroffenen Personen wirklich wissen, was mit ihren Daten geschieht, aber auch, dass sie kontrollieren können, wie sie diese Daten verwenden wollen.
Und um 13 Uhr, Christopher Brändli, der Präsident des größten Krankenkassenverbandes in der Schweiz, verrät im Tagesgespräch seine Rezepte, wie die Krankenkassenprämie weniger steigen sollen. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Pascal Schmitz. Wer hat die Nachrichten?
Irlands Steuerabkommen mit dem Computerkonzern Apple stellen eine unzulässige staatliche Beihilfe dar und benachteiligen damit andere Unternehmen. Diese vorläufige Einschätzung hat die EU-Kommission der irischen Regierung offiziell mitgeteilt. Irland hat nun 30 Tage Zeit, um auf die Vorwürfe aus Brüssel zu antworten. Falls Brüssel bei seiner Einschätzung bleibt, muss Apple Steuern nachzahlen. Irland und der Apple-Konzern haben die Vorwürfe aus Brüssel bereits bestritten. Der britische Premierminister David Cameron hat sich tief besorgt geäußert wegen der Situation in der ehemaligen Kronkolonie Hongkong. London habe vor der Übergabe Hongkongs an China immer auf die demokratischen Rechte der Bürger Hongkongs verwiesen, sagte Cameron gegenüber dem Fernsehsender Sky News. Er hoffe, die angespannte Situation könne gelöst werden. In Hongkong selbst sind auch heute die Proteste für mehr Demokratie fortgesetzt worden, den fünften Tag in Folge. Im Norden Iraks haben kurdische Kämpfer eine Offensive gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat angekündigt. Das melden verschiedene Nachrichtenagenturen. Sie berufen sich auf Angaben aus den Reihen der kurdischen Peschmerga-Kämpfer. Laut irakischen Online-Medien hätten die kurdischen Kämpfer 4 Dörfer von der Terrormiliz IS zurückerobert. Im Norden Syriens haben die USA und ihre arabischen Verbündeten erneut Stellungen des IS bombardiert, nahe der kurdischen Stadt Ain al-Arab. Die Türkei hat nach Medienberichten an der Grenze zu Syrien 35 Panzer in Stellung gebracht, angesichts des IS-Vormarsches auf Ain al-Arab. Die UNO-Sondermission zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie hat im westafrikanischen Guinea ihr Hauptquartier eröffnet. In den nächsten Tagen sollen weitere Regionalbüros in Betrieb genommen werden. Vorgesehen sind solche Stützpunkte an mehreren Orten in Guinea, aber auch in Liberia und Sierra Leone. Die Sondermission gegen Ebola ist die erste, welche die Vereinten Nationen im Kampf gegen eine Krankheit eingesetzt hat. Die deutsche Lufthansa führt heute trotz dem Pilotenstreik Langstreckenflüge ab Frankfurt durch. Dank eines Sonderflugplans sollten mehr als die Hälfte der Interkontinentalflüge starten, so die Lufthansa. Dennoch hätten weltweit rund 9000 Personen ihre Flüge nicht wie geplant antreten können. Die Pilotengewerkschaft streitet sich mit dem Lufthansa-Konzern um die Regeln zur Frühpensionierung. In Südfrankreich ist die Region rund um Montpellier erneut von schweren Überschwemmungen betroffen. Nach Angaben der Behörden mussten etwa 4000 Personen in Sicherheit gebracht werden. Auf zahlreichen Straßen und Zugstrecken kam der Verkehr zum Erliegen. Laut dem französischen Innenministerium sind bis zu 60 Gemeinden davon betroffen. In der Region Languedoc-Roussillon hatte es bereits vor knapp 2 Wochen starke Regenfälle gegeben. Damals kamen mindestens 3 Zelttouristen ums Leben. Die Bauerngewerkschaft Uniter lanciert ihre Ernährungsinitiative. Gemäss dem Bundesblatt hat sie Zeit bis Ende März 2016, um 100.000 Unterschriften zu sammeln. Das Volksbegehren zielt in dieselbe Richtung wie die bereits eingereichte Initiative des Bauernverbandes. Sie ist in ihren Forderungen aber viel detaillierter. Der Bund soll nicht nur einheimische Produkte fördern und das Kulturland erhalten. Unitär fordert gemäß Initiativtext auch ein Verbot der Gentechnologie, lehnt Subventionen für den Export landwirtschaftlicher Produkte ab und will die Arbeitsbedingungen der Angestellten verbessern. Der Kanton Schwyz rechnet nächstes Jahr mit einem Minus von 39 Millionen Franken. Das Kantonsparlament müsse aber zuerst einer allgemeinen Steuerfußerhöhung von 120 auf 155% zustimmen. Sonst werde das Defizit deutlich größer. Das teilte der Schweizer Regierungsrat bei der Budgetpräsentation mit. Am Sonntag hatte das Schweizer Stimmvolk schon eine Steuererhöhung für Gutverdienende und Vermögende beschlossen. Der Kanton Schwyz gehört zu den sogenannten Geberkantonen. Das heißt, Schwyz muss in den nationalen Finanzausgleich einzahlen. Und diese Ausgaben sind in den letzten Jahren stetig gewachsen. Für Stan Wawrinka ist das Tennisturnier von Tokio schon nach einem Spiel zu Ende. Der als Nummer 1 gesetzte Schweizer verlor gegen die Weltnummer 103, den Japaner Tatsuma Ito, in der ersten Runde mit 5:7 und 2:6. Das Wetter. Heute und morgen decken viele Wolken den Himmel ab, gebietsweise fällt Regen. Heute bleiben die Aufhellungen kurz, morgen Nachmittag setzt sich die Sonne häufiger durch. Die Temperaturen erreichen 18 bis 22 Grad.
Das könnte für Apple so richtig teuer werden. Der amerikanische Computer- und Handyhersteller genießt in Irland Steuerprivilegien. Und zwar so viele, dass sie eine illegale Bevorzugung darstellen. Das schreibt die EU-Kommission heute in einem Bericht. Es droht eine Milliardenbuße. Oliver Washington mit den Einzelheiten.
Die Untersuchung ist zwar noch nicht abgeschlossen. Die EU-Kommission hat heute einen Zwischenbericht veröffentlicht, doch ist dieser klar und deutlich. Die Kommission schreibt darin, sie sei aufgrund der bisherigen Untersuchungsresultate der Meinung, dass Irland Apple während Jahren bevorzugt habe. Diese Bevorzugung begann 1991 und hörte erst 2007 auf. Apple habe weniger Steuern bezahlt als die Konkurrenten und deshalb einen Vorteil gehabt. Die Konkurrenten sollen Unternehmenssteuern von 12,5% bezahlt haben. Die Tochterfirma des amerikanischen Technologiekonzerns Apple in Irland soll dem Fiskus lediglich 2% abgeliefert haben. Ein Staat darf Unternehmen zwar bevorzugen, er muss dazu aber gute Gründe haben, welche im öffentlichen Interesse sind. Die Kommission bezweifelt aber, dass das bei Apple der Fall gewesen ist. Sie ist gemäß Zwischenbericht vielmehr der Meinung, dass diese tiefen Steuern für Apple die EU-Regeln verletzt hätten. Irland und auch Apple können in diesem ganzen Verfahren nun nochmals Stellung nehmen. Wie lange das ganze Verfahren dann noch dauern wird, ist heute nicht bekannt. Gemäß einer von Radio SRF konsultierten Expertin ist sehr wahrscheinlich, dass das Schlussresultat der EU-Kommission gleich ausfallen wird wie der heutige Zwischenbericht. Wenn sich die Kommission in einem Zwischenbericht so klar äußere, habe sie in der Regel klare Hinweise für die Rechtsverletzung. Apple und Irland müssten schon grundsätzlich neue Fakten präsentieren, die bis anhin nicht bekannt gewesen seien. Und das sei wenig wahrscheinlich. Und sollte die Kommission auch am Schluss der Meinung sein, dass diese steuerlichen Vorteile nicht rechtens sind, dürfte das teuer werden. Apple müsste dann alle eingesparten Steuern zurückbezahlen bis auf den letzten Cent. Es ist von einer Milliardenbuße die Rede.
Aus Brüssel, Oliver Washington. Und so geht es im Rendezvous weiter. China in der Zwickmühle. Wie den Widerstand in Hongkong niederschlagen, ohne die Finanzdrehscheibe zu beschädigen und ohne im Rest Chinas Demokratiegelüste zu wecken. Stiftungen könnten mehr bewirken, wenn sie sich zusammentäten, sagt die Denkfabrik Avenir Suisse. Ein abtrünniger Rebell, ein Skandal um Nacktbilder, die eher überraschenden Ingredienzien für den Parteitag der Konservativen in Großbritannien. In Hongkong harren Zehntausende Demonstranten auf den Straßen aus. Die Studentenführer drohen, dass sie die Proteste ausweiten, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Am fünften Tag seit Beginn der Proteste sind die Hauptverkehrsadern in der Stadt weiter blockiert. Viele Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen. Urs Morf, was weiß eigentlich die Bevölkerung Chinas und dort in der Stadt Peking, wo Sie sind, was weiß man dort über die Proteste?
buchstäblich praktisch überhaupt nichts. Also man muss sehen, die Fernsehen und Radio hier, die verschweigen das Thema systematisch, da kommt wirklich keine Notiz dazu, keine Nachricht. In gewissen Zeitungen gibt es kleine Berichte, da ist die Rede von der Störung der öffentlichen Ordnung und von illegalen Elementen, die verurteilt werden. Deswegen, aber es wird wirklich nicht berichtet über die Hintergründe und auch schon gar nicht über die Dimensionen, die diese Proteste angenommen haben. Und im Internet, was sich die besser Informierten normalerweise informieren, da läuft die Zensur auf Hochtouren so wie noch nie.
Jetzt werden in China doch auch Nachrichtensender wie BBC und CNN empfangen. Und da weiß man jetzt trotzdem gar nichts über diese Proteste.
Also rein gar nichts, wirklich nicht. Es gibt Gerüchte. Heute hat mich zum Beispiel eine Putzfrau angefragt, ob in Hongkong etwas los sei. Offenbar ist das da durchgedrungen. Aber dazu muss man sagen, das ist in einem Wohnkomplex, der vorwiegend von Ausländern und ausländischen Diplomaten bewohnt wird. Möglicherweise hat sie da gestern irgendwo in einem Fernsehsender etwas gesehen. Sie haben es gesagt, in vielen von diesen Komplexen gibt es BBC und CNN zu empfangen. Und die haben gestern tatsächlich noch frei berichten können, aber seit heute früh ist es hier wieder so wie immer in sogenannten heiklen Zeiten. Sobald da die Berichte über Hongkong oder über China kommen, dann wird der Bildschirm schwarz. Also das wird jetzt mittlerweile auch hier ausgeblendet.
Warum denn diese Informationszensur in diesem Fall? Also wovor hat Chinas Führung derart Angst bei diesem Beispiel?
Ja, diese Bewegung in Hongkong, diese Proteste, die wollen ja echt demokratische Wahlen. Und wenn sie das durchsetzen könnten, dann könnt ihr das Beispiel ja Schule machen auf dem Festland in China. Man muss sehen, in China gibt es jedes Jahr sogenannte 90.000 sogenannte nicht friedliche Zwischenfälle. Das sind eigentlich Proteste. Meistens sind die gegen lokale Regierungen gewendet, weil diese inkompetent sind oder gegen das Bauen von umweltverschmutzenden Fabriken oder gegen Straßen von den Bewohnern Proteste. Und da gibt es natürlich viele. Also wenn die jetzt sehen, dass die in Hongkong plötzlich ihre Regierung selber wählen können, da könnten die auch auf die Idee kommen und sagen, dann wollen wir auch unsere eigene Regierung wählen. Die macht sicher eine bessere Arbeit als diese Parteileute, die uns hier Peking vor die Nase gesetzt hat.
Stellt sich also die Frage, wie es jetzt weitergeht in Hongkong. Also setzt da Chinas Präsident und Parteichef Xi Jinping wirklich Hongkongs Ruf als Finanzdrehscheibe aufs Spiel und lässt da beispielsweise Militär aufmarschieren?
Dass er Militär aufmarschieren lässt, das glaube ich nicht. Wenn schon, würde das wahrscheinlich die Sache der örtlichen Polizei sein, die sehr, sehr gut ausgerüstet ist. Im Moment haben tatsächlich viele Leute, 10.000 in Hongkong, Angst, dass das heute Nacht oder morgen früh passieren könnte, weil morgen der Nationalfeiertag Chinas ist und der wird normalerweise auch in Hongkong mit Pomp begangen. Kann natürlich nicht mit Pomp begangen werden, solange diese Occupy-Bewegung auf der Straße ist. Persönlich denke ich eher, dass die chinesische Führung gemerkt hat, dass sie die Bewegung dort unterschätzt hat, dass jetzt ein Gewalteinsatz kontraproduktiv wäre und dass sie versucht, die Bewegung einfach versanden zu lassen.
Besten Dank für diese Einschätzungen. Hoffen wir, dass Sie recht haben. Besten Dank nach Peking. Anur Smorf. In keinem europäischen Land gibt es proportional so viele gemeinnützige Stiftungen wie bei uns. Fast 13.000 Stiftungen sind es in der Schweiz. Diese Stiftungen unterstützen mit ihrem Geld Bedürftige, fördern Forscherinnen und Künstler oder finanzieren soziale Projekte. Soweit, so gut. Die Denkfabrik Avenir Suisse sieht trotzdem Verbesserungsmöglichkeiten. Susan Giger.
Stiftungen haben in der Schweiz eine lange Tradition. Eine der ältesten und bekanntesten wurde vor bald 700 Jahren gegründet. Aus ihr ging das heutige Berner Inselspital hervor. Doch so richtig boomt der Sektor seit der Jahrtausendwende. Daniel Müller-Jentsch von Avenir Suisse.
Der Stiftungsstandort hat sich erheblich weiterentwickelt in den letzten 15 Jahren. Zum Beispiel sind etwa 60% aller heute existierenden Stiftungen seit der Jahrtausendwende gegründet.
Die Mehrheit der Stiftungen ist also weniger als 15 Jahre alt. Was besonders auffällt, sind die vielen kleinen Stiftungen. 85% haben ein Stiftungsvermögen von unter 5 Millionen Franken. Avenir Suisse schlägt deshalb vor, dass sich Stiftungen künftig einfacher zusammenschließen können, um Kosten zu sparen und wirksamer zu sein. Was die Stiftungen genau tun, also wem sie wie viel Geld geben, viele dieser Daten sind allerdings gar nicht bekannt. Mehr Transparenz sei hier nötig, sagt Daniel Müller-Jentsch. Das brächte zum einen,
dass sich gute Stiftungsmodelle besser durchsetzen, dass man einfach voneinander lernt. Das zweite ist, dass auch Missständen vorgebeugt werden kann. Wir haben immer wieder auch Skandale.
Wie aktuell bei der Winterthurer Stefanini Stiftung, wo viele Fragen in der Organisation offen sind. Viele Stiftungen führen nach wie vor ein stilles Dasein. Allerdings steige das Bewusstsein bei den Stiftungen und auch der Druck von außen, sagt die Geschäftsführerin von Swiss Foundations, Beate Eckert. Der Verband der Schweizer Förderstiftungen hat in den letzten Jahren einen Verhaltenskodex aufgestellt und viele Daten gesammelt, die in die Avenir Swiss-Studie eingeflossen sind. Mit mehr Transparenz würden sich Stifter und Geldsucher auch besser finden. Allerdings beobachtet der Verband auch einen Paradigmenwechsel. Immer mehr Stifter kreieren nämlich selber eine Projektidee.
Was können Stiftungen vielleicht mit Innovationsrisikokapital anstoßen, was der Staat eben nicht kann, dass es ein Miteinander gibt, dass vielleicht bestimmte neue Initiativen mal privat lanciert, unterstützt werden und dann staatlich auch übernommen werden können. Ich glaube, diese Verhältnisse, die sind im Wandel, da findet mehr Austausch statt und mehr Bewusstsein.
Gerade bei der frühkindlichen Förderung seien Studien von Stiftungen unterstützt worden und der Staat habe daraus Schlüsse gezogen. So könnte der Stiftungssektor sich weiterentwickeln und noch mehr an Bedeutung gewinnen.
In Birmingham wollen die britischen Konservativen dieser Tage eigentlich Schwung holen für die Neuwahlen im nächsten Mai. Doch der Parteitag der Tories wird überschattet von Skandal und Verrat. Denn Parteimitglieder kehren den Konservativen den Rücken und wechseln zur antieuropäischen UKIP-Partei. Martin Aliot.
Es war nicht der Auftakt zum Parteitag, den sich der konservative Premierminister David Cameron gewünscht hätte.
Today I am leaving the Conservative Party.
Mark Reckless, konservativer Unterhausabgeordneter, kündigte seinen Seitenwechsel an.
And joining UKIP.
Er ließ es nicht beim Übertritt zur UKIP-Partei bewenden.
People feel ignored, taken for granted, overtaxed, overregulated, ripped off and lied to.
Die Wähler fühlten sich übergangen, verachtet, ausgeplündert, bevormundet und belogen. Reckless, sein Name bedeutet auf Deutsch verantwortungslos, ein notorischer Rebell, wechselte von einer Regierungspartei zu einer Protestpartei, was seinem Naturell besser entspricht. Der Geschäftsführer der Konservativen, Grant Shapps, war empört über den Verrat von Reckless.
We have been let down by somebody who has repeatedly lied to his constituents and to you.
Reckless habe alle belogen und betrogen. Zeitgleich mit dessen Absprung verließ ein Minister die Regierung. Er hatte einer jungen Dame, die er für eine glühende Konservative gehalten hatte, anatomisch präzise Abbilder seiner selbst gesandt. Die Dame hat sich seither als ahnungsloses schwedisches Fotomodell entpuppt, der Absender als männlicher Boulevardjournalist. Das alles versetzte die Tories zurück in die 90er Jahre, als ein Skandal den nächsten jagte. Doch diesmal ist die Lage ernst, nicht nur für die Konservativen. UKIP macht auch Jagd auf Labour-Sitze.
Why are we in Doncaster? Well, it's quite simple. Because Ed Miliband is one of the town's MPs. And we want to signal to the world that we are now parking our tanks on the Labour Party's lawn.
UKIP's Chef Nigel Farage hielt letzte Woche seinen Parteitag frech im Wahlkreis des Labour-Vorsitzenden Ed Miliband ab. Er parkiere seine Panzer auf Labours Rasen. Schon nächste Woche kommt die Nagelprobe. Labour und die Konservativen verteidigen je ein Unterhausmandat in Nachwahlen. Beide Male ist UKIP die Herausforderin. Ein Doppelsieg würde die britische Parteienlandschaft 7 Monate vor einer Neuwahl gehörig durchschütteln. UKIP und nicht die laufenden Parteitage diktiert den Puls des Geschehens.
10 vor 1, Sie hören Rendezvous. Heute, am Tag 2 unserer großen Serie über Big Data, begeben wir uns auf ein heikles Terrain: Gesundheitsdaten. Auch in Spitälern, beim Hausarzt und in der medizinischen Forschung fallen riesige Datenmengen an. Und die gehen weit über simple Blutdruck- und Pulsmessungen hinaus. Mediziner und Wissenschaftler in Lausanne und Genf sind führend in der Digitalisierung von Patientendossiers. Und sie bauen gleichzeitig eine große Gendatenbank auf. All das mit dem Ziel, mit diesen Daten zu forschen, um neue Krankheitszusammenhänge zu erkennen. Westschweiz-Korrespondenz. Thomas Gutasson berichtet.
Bonjour, Élise Dubois-Couture, infirmière de recherche pour la Biobank.
Die Pflegerin Élise Dubois-Couture ist auf Stippvisite im Lausanne-Universitätsspital Schüff. In ihrem Handtäschchen befindet sich eine Spritze. Damit sammelt sie Blutproben aller Patienten im Schüff für die Biobank.
On prendrait un prélèvement sanguin sur lequel serait fait une analyse d'ADN.
Nach Einwilligung des Patienten wird sein Erbgut analysiert und bei minus 80 Grad aufbewahrt. 11.000 Proben hätten sie bereits gesammelt, erklärt der Leiter der Biobank, Vincent Moser.
On a recruté plus de 11.000 patients, on recrute à peu près 60 patients par jour.
Big Data. Denn ein einziges Genom besteht aus 3 Milliarden Genbuchstaben. Wollte man diese aufschreiben, würde das 1.000 Bibeln füllen. Für die Biodatenbank werden die Gene durchbuchstabiert. Wozu?
On pourra utiliser toute cette information pour pouvoir mieux prédire les maladies, prévenir les maladies et les traiter de façon personnalisée.
Personalized care heißt das Zauberwort. Eine auf den Patienten zugeschnittene Behandlung.
Là, c'est l'aiguille avec laquelle je vais vous piquer.
Élise Dubois-Couture packt die Nadel aus und desinfiziert eine Stelle am Arm des Patienten. Dann...
Vous allez prendre un grand souffle? Je pique.
9 Milliliter voilà. Blut rinnen eine Kanüle hinunter, ein paar Teelöffel voll für die Wissenschaft.
On y est. Für respirer normalement.
Szenenwechsel. Wir bleiben aber beim Thema.
Ja, personalized care ist eine echte Revolution,
sagt Christian Lovis, Leiter der Abteilung Klinische Informatik im Genfer Universitätsspital. Zum Beispiel Krebs könnte man dadurch viel individueller behandeln.
Diese Chemotherapie wird ganz genau für diese Patienten gebaut. Für die Gene von diesem Patienten, für die Immunologie von diesem Patienten, aber auch für die verschiedenen Charakteristiken von sein Krebs.
Doch dafür reichen Gene allein nicht. Denn für eine maßgeschneiderte Behandlung muss man möglichst viele Maße nehmen am Patienten. Dazu gehöre auch seine Krankheitsgeschichte.
Das heißt, der Patientenrekord, meine Impfungen, ich bin vielleicht allergisch an die Pollen.
Und so weiter. Der Genfersee Raum ist führend in der Digitalisierung der Patientendossiers und besitzt bereits die landesweit größte Datenbank. Davon möchte sich Lovis bedienen. Doch der Gesundheitsinformatiker interessiert sich auch für ganz andere Daten.
Lifestyle. Zum Beispiel, ich kann Gene haben, die gut sind für meine Lungen. Aber wenn ich 2 Pakete Zigaretten rauche pro Tag, diese Gene, die sind nicht mehr so wichtig. Was wichtig ist, ist Zigarette.
Das Verhalten eines Patienten sowie seine Umwelt sind ebenfalls wichtig für die Behandlung. Doch wie misst man Lifestyle? Lovis lächelt. Alles ist messbar.
Wenn ich Ihnen sage, alles, was ich bei mir messe, Sie werden denken, ich bin verrückt.
Am Handgelenk trägt er eine Uhr, die seinen Puls misst und den Schlafrhythmus aufzeichnet. Auf seinem Bürotisch türmen sich Schachteln mit noch weiteren nicht ausgepackten Messgeräten.
Das ist ein Gerät, das gibt Lärm und CO2 und Temperatur.
All das und noch viele andere Daten ergeben das Quantified Self, ein gemessenes, digitales Ich. Erst mit all diesen Daten wäre eine wirklich personalisierte Medizin denkbar, ist Lovis überzeugt. Doch seine Pläne sind noch größer. Vom gemessenen Ich zum gemessenen Wir.
Da gehen wir von meinem Patientenrekord auf viele Patientenrekord.
Was wäre, wenn man die Daten nicht nur von einzelnen Patienten analysieren könnte, sondern gleich von jedem einzelnen Bürger? Das wäre big. Und genau das ist der Traum von Christian Lovis. Verschiedenste Datenbanken anzapfen, um an gesundheitsrelevante Informationen zu gelangen. Diese könnten Wissenschaftler dann nach allen möglichen Gesundheitszusammenhängen abfragen.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ist es möglich, dass die Leute, die Gruyère essen, weniger Alzheimer haben?
Heute müsste dafür ein Forscher über Jahre Tausende von Menschen befragen, damit er einen Unterschied erkennt zwischen jenen, die Gruyère essen, und jenen, die keinen Gruyère essen. Big Data würde diesen Prozess enorm beschleunigen.
Mit Big Data es wird möglich sein, in die Daten zurückzusehen und sagen, wir werden die Daten von diesen 10 letzten Jahren nehmen
und Leute nehmen, wo wir wissen, die haben Gruyère gegessen, und anderen ohne Gruyère und diese Gruppen vergleichen.
Denn Informationen über den Gruyère-Konsum existieren bereits, zum Beispiel in den Datenbanken von Coop und Migros. Auch diese Daten, verknüpft mit jedem der elektronischen Patientendossiers und der Gendatenbank im SCHÜV, würden neue Zusammenhänge zwischen dem Verhalten und der Krankheit eines Menschen zeigen. Doch diese Zusammenhänge müssen auch richtig interpretiert werden, und auch der Datenschutz wird eine große Herausforderung sein für Christian Lovis. Ihm geht die Arbeit sicherlich nicht aus, auch nicht der Krankenschwester Elise Dubois-Couture im SCHÜV, die noch viele Patienten stechen wird, bis man die Gendaten analysieren kann.
C'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup. Toute bonne fin de journée.
Die Reportage von Thomas Gutasson. Wenn es um die Gesundheit geht, ist Datenschutz also eine zentrale Frage. Aber nicht nur dort. Auch sonst im Alltag hinterlassen wir Datenspuren, die Unternehmen oder der Staat nutzen können. Deshalb bräuchte Big Data, Data auch einen Big Datenschutz. Haben wir den? Also taugt der Datenschutz, wie er heute praktiziert wird, auch für eine Big Data Welt? Darüber hat mein Kollege Simon Loy, den Datenschützer des Kantons Zürich, Bruno Beriswil, gesprochen. Dieser ist auch Präsident der Stiftung für Datenschutz und Informationssicherheit, die sich unter anderem mit Big Data Fragen beschäftigt.
Wenn ich heute im Internet surfe, E-Mails versende, einkaufe, dann gehe ich davon aus, dass mein Internetanbieter diese Daten nicht weitergibt an den Staat, Firmen, Arbeitgeber etc. Doch die Praxis, die zeigt jetzt, dem ist nicht so. Was mache ich da also falsch?
Sie machen eigentlich grundsätzlich nichts falsch, aber Sie müssen davon ausgehen, dass jegliche Nutzung von elektronischen Geräten Datenspuren hinterlässt, die auch ausgewertet werden können. Dazu kommt, dass Sie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn Sie irgendeinen Service nutzen, beispielsweise eine App oder im Internet eine Dienstleistung, dass Sie dann die Einwilligung oder die Zustimmung geben, dass dieser Internetanbieter eben mit Ihren Daten irgendetwas machen darf.
Aber eine Wahl habe ich nicht. Entweder ich stimme diesen Bedingungen zu oder ich lasse es bleiben.
In den meisten Fällen ist es so, dass Sie überhaupt keine Wahl haben. Sie müssen diese AGBs akzeptieren oder sonst erhalten Sie diese Dienstleistung nicht.
Nun gibt es ja dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Seither kann man bei Google den Antrag stellen, dass gewisse Links gelöscht werden, die einem nicht so passen. Geht dieses Urteil aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung?
Ich denke, das ist nur die eine Seite, die jetzt auch diskutiert wird, nämlich das Recht auf Löschen. Der Europäische Gerichtshof ging aber viel weiter und hat grundsätzlich gesagt, dass eben auch auf die Google-Suche europäisches Datenschutzrecht anwendbar ist. Und das bedeutet, auch Google braucht eine Einwilligung, wenn sie Daten über einzelne Personen hervorsuchen will. Und das bedeutet auf der anderen Seite auch, Sie können grundsätzlich Google verbieten lassen, dass überhaupt Daten über Sie von Google hervorgesucht werden.
Ist das auch praktisch machbar?
Ich denke, da wird es ein weiteres Verfahren brauchen, um Google dazu zu zwingen, eben diese Einwilligung, diesen Rechtfertigungsgrund auch jedes Mal zu prüfen.
Nun schlagen Internetfirmen wie Google oder auch Microsoft vor, in Zukunft sollte der Datenschutz weniger darauf achten, wie Daten gesammelt werden, sondern wie sie verwendet werden. Hilft das wirklich weiter, sowas?
Ich denke nicht. Hier wird einfach versucht, das amerikanische Modell auf unsere europäische Rechtstradition anzuwenden. Aber bei uns geht das sehr viel weiter, indem wir eben selber darüber bestimmen wollen, welche Daten wir an Dritte weitergeben. Es geht nicht nur um den Missbrauch von irgendwelchen bekanntgegebenen Daten, sondern ich will auch darüber bestimmen, was von meiner Privatsphäre freigegeben wird. Und es gibt Leute, die wollen mehr Daten preisgeben, die wollen sich präsentieren, aber es gibt auch viele Leute, die das eben nicht wollen. Und hier braucht es klare Regeln.
Ginge denn ein Bürger nutzerfreundlicher Datenschutz genau in diese Richtung, einfach noch mehr reglementieren? Oder wie sähe ein solcher Datenschutz der Zukunft aus Ihrer Sicht aus?
Ich denke, es geht nicht darum, mehr Regulierungen zu finden, sondern es geht darum, in gewissen Bereichen einfach klarere, konkretere Bestimmungen zu haben, beispielsweise im Gesundheitswesen. Es geht darum, Transparenz zu schaffen, dass die betroffenen Personen wirklich wissen, was mit ihren Daten geschieht, aber eben auch, dass sie kontrollieren können, wie sie diese Daten verwenden wollen.
Und sollten auch wir Konsumenten ein bisschen weniger naiv sein und alle Daten erheben, beispielsweise beim Joggen, Laufzeit, Puls etc.?
Ich denke, man muss sich hier auch die Frage stellen, ja, was geschieht letztendlich mit diesen Daten? Es mag sinnvoll sein, wenn man solche Daten für sich selber aufzeichnet, mit gewissen Leuten teilt, aber man muss sich auch des Risikos bewusst sein, dass solche Daten auch irgendwie anders verwendet werden können und beispielsweise dann von einem Versicherer oder sonst von einem Gesundheitsanbieter dazu verwendet werden, dass man beispielsweise eine bestimmte Leistung nicht mehr erhält, weil man eben zu wenig joggt.
Sagt Bruno Beriswil, der Präsident der Stiftung für Datenschutz und Informationssicherheit, im Gespräch mit Simon Loy. Und morgen geht es in unserer Big Data-Serie um unsere Konsumgewohnheiten. Wir erfahren, was Migros, Coop und andere Detailhändler mit ihren Kundenkarten heute schon über uns erfahren und was sie in Zukunft auch wissen könnten, wenn sie Big Data voll ausschöpfen würden. Inzwischen ist es 1:1. Im ersten und vierten geht es weiter mit einem der Abstimmungssieger vom Sonntag, dem Präsidenten des Krankenkassendachverbands Santé Suisse, Christopher Brändli, im Tagesgespräch. Zuerst aber noch die Mittagsschlagzeilen und die hat Pascal Schmitz.
Der Computerkonzern Apple profitiert in Irland von Steuervergünstigungen. Laut einer vorläufigen Einschätzung der EU-Kommission handelt es sich dabei aber um staatliche Beihilfe. Andere Unternehmen würden benachteiligt. Falls Brüssel bei seiner Einschätzung bleibt, muss Apple Steuern nachzahlen. Es könnte um Milliarden gehen. In Südfrankreich ist die Region rund um Montpellier erneut von schweren Überschwemmungen betroffen. Nach Angaben der Behörden mussten etwa 4.000 Personen in Sicherheit gebracht werden. Auf zahlreichen Straßen und Zugstrecken kam der Verkehr zum Erliegen. Die Bauerngewerkschaft Uniter lanciert ihre Ernährungsinitiative. Gemäß dem Bundesblatt hat sie Zeit bis Ende März 2016, um 100.000 Unterschriften zu sammeln. Das Volksbegehren zielt in dieselbe Richtung wie die bereits eingereichte Initiative des Bauernverbandes, ist aber konkreter.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.